Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast. Und damit herzlich willkommen bei euch zu Hause in der Creepy Crypt Home Invasion Nummer 14.
14, yay, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt euch richtig entschieden.
Wenn es eine Entscheidung gab, so. Habt ihr euch auf jeden Fall richtig entschieden.
Wenn es keine Entscheidung gab, ja. Okay, stimmt, es ist ja ein Podcast, da kann man ja einschalten, wann man möchte. Je nachdem, wann ihr das hören wollt. Vielleicht ist heute gar nicht der, was ist heute? Der 20. Februar für euch.
Nee, vielleicht hört jemand, also vielleicht ist es der 20. Februar, aber nicht 2026.
Genau, oder es ist der 22. Februar 2035.
Oh nein.
Um mal ganz absurd zu werden. Nee. Aber ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sind bei euch zu Hause, wie immer freitags alle zwei Wochen in der Home Invasion und reden heute über Sachen, die ihr auch zu Hause gucken hättet können. Nee, die ihr auf jeden Fall jetzt zu Hause gucken könnt. Vielleicht noch nicht jetzt. Manchmal kommt es vor, dass wir über Sachen reden, die ihr noch nicht angucken könnt, weil wir ein bisschen zu früh sind. Aber ich muss
je
die
nachdem,
Folgen
wann
ja auch
ihr die Folge hört.
Ich muss die Folge ja auch immer füllen, weil ich weiß immer nicht, viele Filme kommen immer am Ende des Monats, alle kommen am Ende des Monats raus. Ich weiß nicht, was das für so ein Ding ist. Das ist anscheinend.
Da gibt's Gehalt.
Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, ne? Wo ich genau diese Theorie auch kam schon mal vor, dass es das deswegen vielleicht ist, weil es Gehalt gab. Keine Ahnung. Aber ja, wie dem auch sei, heute sprechen wir über zwei Filme und eine Serie.
Nicht so intensiv, wie wir es über Welcome to Derry gemacht haben, sondern wir haben vor Ewigkeiten über die erste Staffel dieser Serie gesprochen und in dem Rahmen werden wir es wahrscheinlich jetzt auch halten, deshalb, ihr müsst jetzt nicht das geballte Wissen oder wir bleiben auch eigentlich relativ spoilerfrei, wenn es so bleibt. Also,
Spoilerfrei,
müsst ihr keine Angst haben.
Nee, voll. Vielleicht wollt ihr die Serie auch gar nicht gucken. Und seid froh, wenn wir was darüber sagen. ich bin sehr gespannt, weil ich habe natürlich wieder so eine Serie, wo du definitiv, okay, warte. Falls ihr über diese Sachen reden wollt mit uns, die wir hier besprechen, dann könnt ihr das natürlich tun. Und zwar gibt es dafür viele Wege. Ihr könnt zum Beispiel einen Kommentar einfach hier drunter hinterlassen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an kontakt@creepycrypt.de. Ihr könnt in unsere Telegram-Gruppe kommen. Die heißt Creepy Crypt Podcast. Da könnt ihr über die Sachen diskutieren. Wenn ihr Spoiler schreibt, dann benutzt bitte dort die Spoiler-Funktion. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann fragt vorher. genau. Und folgt uns natürlich überall, wo ihr könnt, zum Beispiel auf Spotify, auf Instagram, da heißt wir Creepy Crypt Podcast. Vielleicht habt ihr uns darüber auch entdeckt. Haben wir fast die 1000 Follower erreicht, Leute. Folgt uns, damit wir die 1000 Follower erreichen. So ein Satz, den man so gerne sagt als Mensch.
Ich sag das ständig, wenn ich in der Bahn bin, sag ich, oh, wenn ich heute 1000 Follower erreichen würde.
Zu so fremden Menschen. Die ja. Neben dir auf der Bahn sitzen. Hey, wenn du
auf
mir folgst,
der Bahn?
Dann kann in der Bahn. Wenn du mir folgst, dann kann ich bald die 1000 Follower erreichen. Und der Typ so, cool, das ist so schön für dich.
Früher hat man nach Geld gebettelt in der Bahn, heute macht man es nach Followern. So, noch ein Follow für mich, ein Follow bitte.
Das wäre so witzig. Das wäre wirklich so witzig, weil das ist dann so, hey, wenn du mir folgst, dann komme ich bald auf Tat, dann kann ich Videos machen und damit mache ich dann Geld. Das heißt, du musst mir kein Geld geben, aber mit deinem Follower kann ich irgendwann meine Beiträge monetarisieren.
Check.
Oder? Voll gut. Dann kann man immer so TikTok, macht man so TikTok-Lives, wie man den Straßenfeger in der U-Bahn verkauft und macht währenddessen Geld.
Let's fucking go. Ja. Businessplan.
Let's go. Businessplan für Wohnungslose. Genau. So, aber darüber könnt ihr überall mit uns schreiben und uns Nachrichten schicken, auf Instagram auch, und über zum Beispiel Fallout Staffel 2 sprechen. Das ist die Serie, von der ich mal wieder absolut gar keinen Plan habe. Ich weiß, wir haben damals die erste Staffel besprochen und ich habe die auch geguckt, und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gute an Fallout war, dass es wöchentlich rauskam und deswegen immer previously on davor war, weil sie dann auch auf Sachen eingehen, die in der ersten Staffel passiert sind. Und das brauche ich. Ich brauche das einfach, weil ich kann mich an nichts mehr erinnern. Im Großen und Ganzen schon, aber ich kann mich einfach nicht an genug erinnern. Und ich hatte jetzt auch sehr viele Lücken, um ganz ehrlich zu sein. Es hat irgendwie funktioniert. Ich meine, es ist jetzt keine super komplexe Serie. Sie haben halt eine neue Geschichte erzählt dieses Mal und ja. Ich bin aber wieder an diesen Punkt angekommen, wo ich so bin, was war nochmal die Basis dieses Spiels und was hat es mit der Serie zu tun? War das so, dass keine Geschichte in der Serie irgendwie mit dem Spiel zu tun hat oder sowas? War das so?
Es spielt halt alles in der Welt. Die zweite ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen verwobener mit, es gab damals Fallout New Vegas, wo es eben auch um diese Mr. House Storyline ging und all das. Und es spielt halt alles nach den Spielen. Ich glaube, die Spiele sind auch die Basis für die Welt. Also auch Caesar's Legion und sowas. Das sind alles Fraktionen, Charaktere aus eben Fallout New Vegas, das für viele eben das beliebteste Fallout ist. Und deshalb ist die Staffel ja auch sehr Fanservice-y, sage ich mal so. Also die erste basiert auf nichts, sondern einfach nur auf dieser Welt. Und die zweite ist jetzt so, wir zeigen euch einen Ort, den ihr tatsächlich schon aus dem Spiel kennt und was seit dem Spiel dort eben passiert ist, quasi, weißt du?
Got it. Okay. Mhm. Ja, ergibt viel mehr Sinn. Okay, kapiere. Also den Typen, der von, oh Gott, wie heißt der? Dieser Computermensch, der reichste Typ da.
Mr. House?
Der, ja, heißt er so?
Ich glaube,
ich wollte wissen, was sein echter Name ist. Fällt mir gerade nicht ein. Das ist auch so ein Seriengesicht, den man kennt. Der ganz am Anfang, ist es nicht ganz am Anfang der zweiten Staffel, wo er diesem Typen dieses Ding in den Nacken tut? Das ist Mr. House, ja?
Ich weiß nicht, wie der Schauspieler. Frag mich bitte niemals nach Schauspielernamen. Ja, genau. Ich kann dir nicht mal sagen, wie die drei Hauptcharaktere heißen.
Aber das ist Mr. House.
Ja.
Ja, okay, weil, also gut, der ist auf jeden Fall bekannter als die drei Hauptcharaktere, als Mensch. Kann ich mal ganz kurz gucken, wie heißt diese Serie nochmal? Fallout.
Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, weil du ja gesagt hast, mit diesem Previously On, bla bla bla, ich finde, dass das bei Fallout auch so ein Ding einfach ist, dass viele der Folgen, also da ist mehr so der Vibe der Welt überwiegt oft dem Storytelling, weißt du, wie ich das meine? Dass du so, diese Welt, die funktioniert halt nach ihren eigenen Regeln, und dadurch, dass du halt so verschiedene Schauplätze hast, wie jetzt zum Beispiel in der ersten Staffel hier und da warst, und dann führt sich das irgendwie zusammen. Und die zweite Staffel hat jetzt eben diese Basis rund um Vegas halt herum, dass du halt auch da einsteigen kannst mit nur einem Previously On, was in Staffel 1 passiert ist, und dann einfach den Vibe, weil da ist ja jetzt auch schon wieder ganz viel anders von der Welt und wie es aufgebaut ist und die Regeln, als das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, dass du da ganz andere Fraktionen hast und ganz andere Probleme und dass du klar noch die Sachen aus der ersten Staffel hast. Und ich finde auch, die zweite ist nicht unbedingt so stark wie die erste. Ich finde generell nicht, dass das so eine Serie ist, wo ich mir denke, an die werde ich mich jetzt noch ewig erinnern, weil sie halt doch sehr Fanservice-y ist. Und ich bin großer Fan der Spiele, deshalb kommt mir das alles sehr bekannt und vertraut vor. Ich weiß halt nicht, wie gut das alles funktionieren würde, wenn es diesen Fanservice-Basis nicht hätte. Für eben jemanden wie dich, der das jetzt zum ersten Mal guckt und sich denkt, oh, wer ist denn Mr. House? Wer ist denn Caesar's Legion? Wer sind denn diese Elvis-Ghule, die da rumlaufen und so, weißt du?
Für mich ist es halt, weil ich das ja alles nicht weiß, für mich ist Mr. House halt nicht, das ist Mr. House aus New Vegas, sondern für mich ist halt, das ist der neue Charakter für die zweite Staffel, den man hinzufügen muss, damit man eine Geschichte weitererzählen kann, ne? Weil du natürlich, weil es eine neue Staffel ist, kommen logischerweise neue Charaktere dazu. Diese Legion, das sind diese Caesar-Leute, ne?
Caesars Legion.
Genau. Die waren ein bisschen zu random für mich, weil die ja für die Geschichte der Staffel erstmal nicht wichtig sind, sondern irgendwie erst so am Ende, sorry, das ist kein Spoiler,
gewissermaßen ist das Fanservice-y?
wichtiger werden und dann anscheinend vielleicht für Staffel 3 nochmal irgendwie ein Teil der Geschichte sind oder so. Da dachte ich nur so, okay, das muss ja wahrscheinlich irgendwas sein, was ich nicht kenne, weil das fühlt sich zu sehr an, dass es da rein muss, weil, keine Ahnung, es was mit Fallout zu tun hat. Und ich konnte mich halt so noch dran erinnern, dass du gesagt hast, dass die erste Staffel nichts mit Fallout zu tun hat. Deswegen dachte ich, das wäre hier vielleicht auch so, aber anscheinend ist es nicht ganz so krass. Was sie natürlich positiv hat, was du sicherlich auch unterschreiben wirst, ist, sie hat viel mehr Screentime von Kyle MacLachlan.
Geil, mein Daddy.
Der hatte ja in der letzten Staffel nur einen Auftritt am Anfang und am Ende sozusagen.
Ja, das wollte ich gerade drauf kommen, weil die erste Staffel war ja zwar nicht basierend auf irgendwas, aber so diese Storylines mit, ich habe hier meinen Vater, der macht eigentlich so Experimente und dann haut der ab und so, das ist etwas, was aus den Spielen natürlich genommen wurde, aber halt nur so dieses Grundprinzip von Vaterfigur haut ab und das ist der Grund, warum ich jetzt losziehe und so. Und so, es war jetzt nicht direkt nach dem Motto so, hey, guck mal, das kennst du aus dem Spiel, sondern, das ist etwas, was wir im Spiel inspiriert haben oder so, weißt du? Und, ja.
Okay, verstehe.
Aber mehr Kyle MacLachlan ist immer besser.
Ja, jetzt hatten sie anscheinend das Geld für den jungen Mann.
Ich weiß nicht, ob der so teuer ist.
Oh, weiß nicht, der wird schon einiges aufrufen können mittlerweile. Der ist ja doch ein Name, mit dem man was verkaufen kann.
Wenn man Twin Peaks oder Showgirls oder How I Met Your Mother Fan ist.
Er ist wahrscheinlich ziemlich viel teurer als Ella Purnell oder Aaron Moten.
Ja.
Das sind die beiden Hauptdarsteller. Oder, Walter Goggins ist ja auch noch ein Hauptdarsteller. Für mich war halt so dieses Previously On in so Momenten wichtig, wenn die so Charaktere wie, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, weil ich es vor mir habe und ich weiß nicht, ob du weißt, wer es ist, Thaddeus wieder vorkommt.
Ja, das ist klar, der den den Rucksack getragen hat in der ersten Staffel die ganze Zeit von der Brotherhood, ne? Der so auch obviously Radioaktivität ein bisschen krank ist schon in der ersten Staffel und sich das dann...
Genau. Im Previously On wurde halt nochmal gezeigt, wie er dann angeschossen wird und rausfindet, dass er ein Ghoul ist.
Ja.
Weißt du, wo er denkt, oh Mist, jetzt ist er erschossen worden, aber er wacht dann wieder auf und dann so, anscheinend bist du ein Ghoul. Das war bei Previously On und dann war ich so, ja stimmt, da klingelt was, der Charakter kommt mir so ein bisschen bekannt vor und für mich ist es dann halt schon nochmal wichtig, weil ich natürlich nicht mehr weiß, dass der mal in der ersten Staffel vorgekommen ist. Natürlich kann ich mich an Ella Purnell, die Lucy spielt, erinnern, ich kann mich an Aaron Moten erinnern, der Maximus gespielt hat und auch an Walton Goggins, der eben, ne, Cooper spielt und so. Cooper.
Agent Dale Cooper.
deswegen, ne, die kommen mir schon irgendwie bekannt vor. Aber bei den Leuten, die immer noch in dem Bunker sind, da wird es schon auch wieder ein bisschen schwammig, weil ich nicht mehr so richtig wusste, wo die Frau mit der Augenklappe herkommt. Gott sei Dank wird es in der zweiten Staffel ja auch nochmal so ein bisschen erzählt. Aber da war ich auch so, wie war das nochmal? Und auch, dass dieser eine Typ ist ja ganz am Anfang so eingesperrt ist in diesem dritten Vault und da nicht rauskommt, weil dieses Gehirn ihn nicht rauslässt oder so. Da war ich halt auch so, I don't know that that happened, but you say so, so I guess. I don't know. Und da war es dann natürlich schon ganz praktisch, wenn dann immer so kam, letzte Mal in der Staffel oder in dieser Staffel ist das und das passiert. Dann denke ich mir, es klingelt ein bisschen, aber erzählt einfach weiter.
Es ist
ja
das Gute, dass es nicht so viele Folgen sind.
Ja. Es sind
ja nur 8.
Ja. Das Ding ist, hätte ich es geguckt, wenn wir nicht im Podcast drüber gesprochen hätten, eher unwahrscheinlich. Hat's mir gefallen? Ja. Also, ich finde, die sind ja ganz nett so mit die Gewalt und so, ja, ist natürlich alles CGI-Blut und Monster und was weiß ich. Aber ist okay. Also es ist jetzt nicht, ich muss es nicht gucken, weil ich kenne mich nicht mit Fallout aus. Und dafür, dass ich kein Fan bin, würde es mich wahrscheinlich nicht dazu bringen, die Serie zu gucken. Einfach nur, weil sie selbst so gut ist.
Ja.
Sie ist schon ganz nice, so mit diesen ganzen Apokalypsen-Ideen und dass die Welt ja anscheinend dann schon in den 50ern untergegangen ist, ja eigentlich ganz lustig, weil es halt eh nie zu der modernen Welt kam, wie sie jetzt ist. Ja.
Das ist halt das Ding, die haben sehr viel Potenzial in dem, was halt Fallout ist, und es gibt's auch so gar nicht in dem Format. Du hast ganz viele, es gab diese, wo alle Leute Fantasy-Serien gemacht haben, aber es gab nie diesen Hype um so diese Postapokalypse. Ja, The Last of Us hat das gemacht, The Walking Dead hat das gemacht, das sind alles so generisch, was ist, wenn die Welt jetzt untergeht, Vibes. Weißt du, was ich meine? Und du hast nie eine, was ist, wenn wir eine komplette verdrehte auf Kapitalismus und Amerika, es ist ja auch viel Kritik an eben dieser amerikanischen Gesellschaft, wie sie damals war und wie die halt abgedriftet ist, und das halt zu parodieren, aber mit so einer Ernsthaftigkeit, ich finde, das ist ein geiles Universum halt, und das bietet viel, viel, viel Potenzial, da sehr viel Stories drin zu erzählen, und das macht halt das aus, das macht Spaß, weil du halt kreativ unendlich viele Möglichkeiten hast, sich darin auszutoben, und es unverbraucht und frisch quasi ist. Das hat diese Serie halt going for it.
Sie ist ja trotzdem, also trotz dafür, dass es anscheinend so in den 50er, 60ern untergegangen ist wahrscheinlich, hat sie ja trotzdem so kleine Computer, die man am Arm halten kann,
ja, ja.
Was es damals definitiv nicht gab. Ne? Also so ein bisschen
wie
Futurismus. Und die ganzen, ich meine, der hat ja auch so einen Computer-Butler, also so ein, ne, das ist ja dann mehr so die Jetsons.
Ja, genau.
Genau, und deswegen ist es nice anzusehen, und es ist irgendwie nostalgisch, und es ist ja auch nicht, die Idee ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert, dass jemand in einem Bunker überlebt, weil er denkt, der Kalte Krieg oder die Atombomben sind hochgegangen, dann kommt er wieder zurück und die Welt ist halt trotzdem noch normal. Ist halt nicht, dass jemand zurückkommt, super lange im Bunker war und die Welt ist tatsächlich untergegangen. Das hat jetzt natürlich keiner erzählt. Deswegen, ja. Ich wäre es ganz lustig, wenn man sagt, jemand war so lange im Bunker, dass er zu früh rausgekommen ist. Die Welt ist untergegangen, aber halt erst 30 Jahre später, und jetzt ist er trotzdem... kriegt er trotzdem radioaktive Strahlung ab.
Ja.
Ja, deswegen. Aber ja, es ist eine ganz nette Serie. Ich bin halt, also ich meine, es muss ja jetzt theoretisch, es endet ja so offen, dass es noch eine dritte Staffel geben muss, auf jeden Fall. Bin gespannt.
Der zieht sie auch, glaube ich, die Klicks gut genug rein mit dem Franchise, weil du halt, klar, die ganzen Fans abholst, aber ich glaube auch, dass es halt massentauglich genug ist, dass du halt die Leute reinziehst, die damit nichts anfangen können. Und dann hast du eine gute Mischung, glaube ich.
Ja, wer weiß. Es reicht wahrscheinlich auch, wenn man die Leute abholt, die Fanservice erwarten, weil...
Ja, und das ist wirklich Fanservice hoch 1000. Das muss man wirklich einmal mal sagen, die Serie ist Fanservice hoch 1000.
Okay, interessant. Naja, das, ist nice.
Ich rate dir auf jeden Fall nicht, das Spiel zu spielen. Ich glaube nicht, dass das was für dich wäre.
Ich glaube, ich muss den Tatsachen ins Auge sehen, dass Computerspiele einfach nichts für mich sind.
Mist. Da geht unsere Twitch-Karriere den Bach runter.
Ich habe doch dieses Hellraiser-Spiel gekauft. Was mache ich damit nur?
Das gibst du mir.
Ich weiß, das war der Plan.
Und ich spiele das für euch alle da draußen dann.
Cool. Ich meine, was die Serie ja auch hat, ist ja tatsächlich ganz guten Humor, ne?
Ja,
ist ja
eben.
Trotzdem eine ganz unterhaltsame, witzige Serie mit ein bisschen Gewalt und keinem übertriebenen Staffelfinale. Ich habe ja mal so Panik, weil die erste Folge war ja, glaube ich, wieder so eine Stunde irgendwas lang. Und dann dachte ich nur so, oh, davon muss ich 8 Stück gucken, bitte nicht. Und dann waren die anderen Folgen ja eher wieder relativ kurz, so 45 Minuten oder was auch immer. Und dann dachte ich nur so, ja, okay, aber ich muss mir noch genug Zeit lassen, weil das Staffelfinale wird wahrscheinlich auch wieder so lang. Aber ich glaube, ich bin einfach nur Stranger Things geschädigt. Weil
Stranger Things hat irreversiblen Schaden in der Serienlandschaft angerichtet.
Genau, aber das Staffelfinale war ja auch ganz normal lang. Deswegen war ich so, ah, cool. Das kriege ich hin, diese 8
Episoden
zu schauen.
Aber das Staffelfinale der ersten Staffel war ja auch schon nicht so krass drüber.
Nee. Als könnte ich mich dran erinnern, wie lang das war. Ich habe das jetzt nur so, ich denke jetzt irgendwie immer, die erste und die letzte Episode einer Staffel einer Serie müssen immer super lang sein, weil da muss
was
man
total quatschig ist, weil anscheinend ist das immer so, dass sie sagen, ja, wir greenlighten die Serie für 8 Folgen, aber 2 Folgen davon gehen dann trotzdem so lang wie 2, also könnte man auch eigentlich 10 Folgen draus machen.
Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach nur das Stranger Things Phänomen, das ich jetzt leider auf alles übertrage.
Ja, scheiß auf Stranger Things.
Ja, bald kommt die Animationsserie.
Scheiß auf die Animation. Niemand wird die gucken. Niemand wird die gucken.
Alle werden die gucken.
Nee, dafür ist Cartoon gleich Kinder immer noch zu sehr in den Köpfen der Menschen drin ist, dass sie sich das reinziehen würden.
Das glaube ich nicht. Dafür gibt es genug Influencer, die davon leben, dass sie darüber berichten, dass sie dadurch Klicks kriegen und dadurch werden die Leute das trotzdem angucken, weil sie nicht verpassen wollten, warum man sich dieses YouTube-Video, dieses TikTok-Video angucken muss oder so.
Ich sag, das Ding wird nach einer Staffel eingestampft.
Oh, weiß nicht.
Ich
Netflix
wette darum.
Kann, die müssen Stranger Things weiterlaufen lassen. Sonst guckt es doch. Warum sollte man doch Netflix haben?
Die machen doch noch einen Real-Life-Spin-Off.
Ja, genau, aber auch von Stranger Things. Deswegen sage ich, sie machen so lange Stranger Things-Content, wie sie es melken können.
Bis die Duffer-Brüder im Rollstuhl sitzen.
Und solange es genug Influencer da draußen gibt, die Videos machen müssen, die geklickt werden müssen, weswegen sie behaupten, dass sie immer wieder neue Sachen entdecken, weil die Staffel ist noch nicht zu Ende, aber ich habe noch das und das. Cool, ich muss dieses Video auch noch gucken und dann kriege ich Geld dafür und so lange wird es noch Stranger Things Content geben.
Daraus könnte ich jetzt eine wundervolle Überleitung in unseren ersten Film machen.
Oh, okay. Ja, sind wir.
Wenn du dafür ready bist. Wir können aber noch weiter über Fallout reden.
Nö, ich habe alles gesagt, was ich darüber sagen muss.
Gut, also Guck-Empfehlung ist auf jeden Fall da, wenn ihr eh ein Abo habt. Ob sich dafür jetzt ein Abo extra lohnt, schwierig. Wenn ihr Fans der Welt und des Games seid und die erste Staffel mochtet, dann guckt das auf jeden Fall auch noch, kann nicht schaden.
Sorry, dass ich deinen Übertrag jetzt vielleicht unterbrechen muss, aber bei Amazon Prime gibt es da monatliches Dings oder kann man es
ja
nur jährlich abschließen?
Nein, auch monatlich.
Ah, okay. Na, dann kann man es ja machen, weil ich dachte, es ist nur so ein jährliches Ding und dafür ist es dann.
Nee, jährlich ist billiger, aber du kannst monatlich auch holen.
Ah, okay. Na dann. Jetzt gibt's ja alle Episoden. Jetzt sind sie draußen. Jetzt
eben.
Könnt ihr sie alle gucken.
Eben. Das kriegt ihr an 2 Tagen easy durch.
Voll. An einem, sind wir mal ehrlich.
16 Folgen?
Ach so, beide Staffeln. Okay.
Beide Staffeln, ja, wenn man noch gar nichts gesehen hat, kriegt man das easy an einem Wochenende durch.
Ich dachte jetzt nur eine Staffel, aber jetzt habe ich
Nein, wenn ihr nur die zweite nicht gesehen habt, die könnt ihr jetzt auch an einem Tag durchbingen.
Ja, definitiv.
Nachdem ihr natürlich diesen Podcast gehört habt.
Genau, richtig. Währenddessen. Hört doch währenddessen den Podcast und guckt visuell mit Untertiteln die Serie. Mal sehen, was hängen bleibt. So. Was ist der Übergang?
Also, Netflix stürzt sich ja auf das Stranger Things Franchise und wird das so lange auseinandernehmen, bis wirklich nur noch Knochen übrig sind. Fast so wie ein Kojote, der über seine Beute herfällt.
Ja, sehr gut. sehr gut. Ich wünschte, wir würden unsere Übergänge nicht immer ankündigen, aber der war ziemlich cool. jetzt kommt, ja genau, wir sprechen über Coyotes, so heißt der auch im Deutschen, ne? Der heißt nicht Kojoten oder so.
Coyotes.
Coyotes.
Nicht zu verwechseln mit Coyote Ugly.
Also, das ist komisch, oder? Das hatte ich auch als allererstes irgendwie in meinem Kopf, wie man einen Witz über Coyote Ugly machen kann.
Das kriege ich easy hin. Das mache ich dir gleich von ganz allein, wenn wir darüber gesprochen haben, wie wir diesen Film finden.
Der Film ist nicht Coyote Ugly, er ist Coyote Badly.
Der ist auch wirklich, die Coyotes in dem Film sind auch ugly und ich sag dir gleich warum.
Ich weiß, warum. Und ich weiß, deswegen habe ich auch gewusst, dass du diesen Film im Leben nicht gut finden kannst. Aber ja, wir sprechen
alle
über
zu Hause
Coyotes.
So, oh, was meint Daniel? Was meint Daniel?
Was meint Daniel? Warum benutzt er das Pronoun-Game? Nein, Leute, das ist nicht das Pronoun-Game. Das habt ihr falsch verstanden. Coyotes ist von Colin Minihan, weswegen ich mich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut habe, weil das ist ja bekanntermaßen einer der Regisseure von Grave Encounters, einem meiner präferierten Found-Footage-Filme.
Haben wir in der Creepy Classics besprochen, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
Yeah! Aber er hat auch so Filme gemacht wie It Stains the Sand Red, woher man auch eine der Darstellerinnen aus diesem Film kennt. Die Story hat hier Daniel Mercent geschrieben, zusammen mit Nick Simmons und Ted Daggerhardt. Und die beiden letzten genannten haben dann eben auch das Drehbuch geschrieben. Daniel Mercent und Nick Simmons haben schon zusammen das Drehbuch geschrieben für The Pyramid, falls den jemand gesehen hat.
Ich habe nur gehört, dass der sehr, sehr schlecht sein soll.
Who knows?
Ab in die Creepy Classics damit.
Oh Gott. Ist, glaube ich, auch so ein Found-Footage-Film, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der kam damals zusammen raus mit diesem, wie heißt der? Underground? Nee. Was gibt's in Frankreich unten drunter?
As Above, So Below. Der mit den Katakomben.
Ja, genau. Genau, As Above, So Below. Ich glaube, die kamen irgendwie so zur gleichen Zeit raus. Und Ted Daggerhardt hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben für Expendables 4.
Ew.
Nicht für die drei davor, sondern für den vierten. Genau, die haben sich zusammengetan, um das Drehbuch zu schreiben. Und was natürlich auch, wo man denkt, hey yeah, das kann, muss ein ziemlich guter Film sein, ist der Cast. Wir haben mal wieder die Legende Justin Long, der sich jetzt anscheinend komplett nur noch auf Genrefilme konzentriert. Man kennt ihn aus Barbarian, einer klitzekleinen Auftritt in Weapons oder aus Tusk.
Auch in den Creepy Classics besprochen und Weapons haben wir letztes Jahr auch besprochen. Findet ihr alles auf unserer Podcast-Seite. Wir haben über jeden Film, den es gibt, gesprochen. Jeden einzelnen.
Über jeden. Genau. Und dann haben wir noch Kate Bosworth, die auch in Barbarian eine kleine Rolle hatte. Man kennt sie aus anderen tollen Filmen, die wir auch besprochen haben, nämlich Last Contact oder House of Darkness.
Auch mit Justin
House
Long.
Ja, wollte ich gerade sagen. Die beiden
übrigens Folge 61,
ja,
wo wir über Weapons gesprochen haben. Kurz am Rande erwähnt.
Okay. Jetzt kannst du so gucken, wo wir über House of Darkness gesprochen haben.
Oh, das muss eine der allerersten Folgen gewesen sein.
Das war ziemlich früh, ja. Und ja, da haben Justin Long und Kate Bosworth schon zusammengespielt. Wir haben hier noch
Folge 7 übrigens.
Oh, krass.
Da haben wir über Talk to Me, House of Darkness, Ogre und Last Contact gesprochen.
Ja, siehst du, Last Contact und House of Darkness sind in der gleichen Episode. Beide Filme mit Kate Bosworth, was damals auch, genau, und Mila Harris spielt die Tochter der beiden. Und dann haben wir noch Norbert Leo Butz, der den Nachbarn spielt. Den kennt man aus dem letzten Exorzisten-Film, den Cebo so gut findet.
Über den haben wir auch gesprochen, Exorcist Believer. Oh Mann, nee, das suche ich jetzt nicht alles raus, aber es ist ein Scheißfilm.
Und Brittany Allen spielt auch noch mit und die hat zum Beispiel in It Stains the Sand Red mitgespielt, What Keeps You Alive und in The Boys spielt sie wohl, ich habe die Serie nicht gesehen komplett, Popclaw.
RIP an der Stelle.
Oh, ups, Spoiler! Oh mein Gott! Ich gerade noch gesagt habe, so, oh, ich habe die Serie nicht gesehen, sie spielt Popclaw. Okay, cool. Naja, okay.
Naja.
Vielleicht, ich hoffe, ihr habt The Boys gesehen. Über die Serie haben wir noch nie gesprochen. Oh Gott. Die haben alle mitgespielt in diesem Film, der jetzt am 13. Februar ins Home Entertainment kam. Also ihr hattet schon die Möglichkeit, ihn zu gucken. Vielleicht habt ihr das gemacht. War das eine gute Idee, Cebo?
Nein.
Nein.
Also, mal ganz abgesehen Ich kann mich darüber aufregen. Die Kojoten in diesem Film sind KI-generiert. Das sieht man auch an einigen Stellen. In diesem Film wurde generative KI verwendet. Das ist für mich eigentlich schon ein Grund, diesen Film nicht mehr zu unterstützen, dem kein Geld zu geben, dem auch eigentlich keine Fläche zu bieten. Ich bin furchtbar streng gegen generative KI, aber ganz abgesehen davon hat dieser Film nicht wirklich was zu erzählen. Also, man dachte sich einfach nur so, ja, was wäre denn, wenn wir mal Kojoten gegen Menschen kämpfen lassen? Punkt. Das war's. Der hat keine tiefere Bedeutung. Es geht darum, es ist wichtig, dass der Film anscheinend in L.A. spielt und dass ja auch die Tagline Eat the Rich ist. Aber es wird weder Kritik an Reichen ausgeübt, es wird keine Kritik an der Stadt L.A. oder an diesem Villenviertel, an irgendwas. Der Film hat nicht wirklich was zu sagen. Und dafür sind dann aber, weil ich sage, entweder ist die Story gut oder du hast halt geile Kills-Effekte oder sonst was in so einem Film. Hat der halt aber auch nicht, weil, wie gesagt, die Kojoten sind KI-generiert und der hat nix irgendwie großartig. Justin Long natürlich super toll. Der soll ja offiziell auch eine Horrorkomödie sein. Dafür ist er aber auch nicht irgendwie lustig genug. Der Humor ist oft relativ erzwungen. Ist nicht so ein großer Wurf gewesen. Da gucke ich lieber nochmal diesen Found-Footage-Film, den ich schon nur so semi-okay fand, falls ihr die Creepy Classics-Folge noch nicht gehört habt. Aber ja.
Wow. Grave Encounters. Du kannst endlich aufhören, gegen den Film zu wettern.
Ich habe den Namen tatsächlich kurz vergessen.
Ich sehe das genau wie du. Also ich hab den Film natürlich aufgenommen in der Hoffnung, dass er was taugen könnte, weil ich eben Grave Encounters gut finde und ich dann gerne so Karrieren beobachte. Und ich glaube, ich habe den It Stains the Red, Sand Red nicht gesehen, aber ich glaube, der soll ganz gut sein, wenn ich mich recht entsinne, ist der positiv im Internet besprochen. Und deswegen dachte ich, ja, kann ja nicht so schwer sein, dass das die KI generiert sind, habe ich auch erst danach gelesen, beziehungsweise man sieht ja, also wenn sie nicht KI generiert sind, sind sie nicht gut CGI'd. was dann natürlich irgendwie eine komische, also klar, ist wahrscheinlich eine Budgetentscheidung, ist natürlich billiger mit KI als CGI, aber natürlich ist es komisch, wenn die KI auch recht billig aussieht. Also es wird dadurch, also es ist ja nicht besser geworden. Du siehst den Film ja nicht und denkst, wow, die Kojoten sind sehr realistisch. Und deswegen habe ich mich gefragt, wer ist denn wirklich so teuer gewesen, das durch, keine Ahnung, die Asylum-CGI-Leute machen zu lassen, weil letztendlich hättest du dann wahrscheinlich keine besseren Effekte bekommen.
Und ich bin ja generell für die Auslebung von Kunst, dass jeder in dem die Möglichkeit haben sollte, Kunst auszuleben. Aber gerade in so einer Branche, wo es halt auch ständig Streiks gibt wegen Bezahlung für Schauspieler, Statisten, Union-Kram und sowas, dann halt zu sagen, wir haben so wenig Geld, wir nehmen jetzt ein System, das nur darauf lebt, von anderen Künstlern gegen deren Willen trainiert worden zu sein, weil es ist einfach ein Fakt, dass diese KI ja mit gestohlenen Werken gefüttert wurde. Das heißt auch, dass dieser Film sich eben an Inhalten bedient, die durch gestohlene Inhalte entstanden sind. Das finde ich dann so Klassenverräter. Es ist voll der Klassenverräter, dass er seinen eigenen Leuten, diesen CG-Artists, klar, in dem Film wird auch normales CGI verwendet und sowas, aber du stichst deinen eigenen Leuten damit in den Rücken. Weil, klar, jetzt sagst du, ja, KI macht halt jetzt das und das und das und irgendwann wird KI aber auch vielleicht Director ersetzen und dann einfach sagen, ja, ich habe jetzt analysiert, den Take müssen wir nochmal, und dann hast du auch plötzlich den nicht mehr und dann brauchst du das nicht mehr und dann hast du da in deinem Skript vielleicht KI drin und zack, zack, zack und schon ist das Herz aus diesem ganzen Ding raus. Und ich finde, das ist eine furchtbar komische Entscheidung. Da hätte ich lieber gesagt, dann mach den Film doch nicht oder warte, bis du das Geld bekommst, statt halt diesen Schritt zu wählen.
Ja, also ich meine, vielleicht hat die KI ja, wurde die KI auch für den CGI-Leuten benutzt. Haben sie sich gedacht, ach, das ist mir zu viel Arbeit. Ich kann es einfacher hinkriegen. Dafür haben wir nicht genug Geld bekommen. Aber ja, klar, ich finde es halt auch, also gerade bei Justin Long denke ich halt so, eigentlich du fühlst dich an wie ein Schauspieler, der auf sowas achten sollte, dass er in solchen Projekten mitmacht. Andererseits ist Horror natürlich schon immer krass unterfinanziert, weswegen man da natürlich irgendwelche Abkürzungen nehmen kann. Ist für die CGI-Branche natürlich nicht cool, wenn die dann so sagen, ja, okay. Aber ja, ich meine, letztendlich macht CGI keinen Horrorfilm besser im Sinne von, je nachdem, wie man es benutzt, ne, wenn es für wichtige Dinge sind. Weil ich finde, in letzter Zeit ist mir es jetzt halt auch schon so, also zum Sand Help, es mag ein guter Film sein, aber dieses ganze CGI-Geblute sieht halt scheiße aus. Das sieht halt einfach nicht gut aus, sieht nicht realistisch aus. Und wenn man das mal macht in irgendwelchen Szenen, wo, keine Ahnung, Blut auf die Kamera spritzt, damit man in der Szene jetzt kein Blut auf die Kamera spritzen muss irgendwie, dann kann ich das verstehen oder so. Aber dafür gucke ich mir irgendwie keine Horrorfilme an und dann denke ich mir halt so, verstehe ich schon, warum Leute vielleicht neue Horrorfilme einfach nicht so gut finden, weil es halt irgendwie immer sehr komisch aussieht. Hier diese ersetzten Szenen, wo ein Kojote immer gezeigt wird, wie er irgendwo ankommt und so, ja gut, kommt jetzt nicht so gruselig rüber, wie er vielleicht denkt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Film ist schwierig, weil er, also klar, ich finde, es gab schon durch den Film, durch ab und zu immer ganz witzige Szenen, die ich amüsant fand, also Comedy. Ich sehe es schon, dass es eine Horror-Comedy ist. Aber ja, von der Geschichte her, ja, gut, das mit den Eat the Rich habe ich gar nicht gelesen, deswegen finde ich
das
lustig,
ist die Tagline,
dass du das sagst.
Das ist immer ganz witzig. Ich gucke mir immer so Taglines, für die Filme beworben werden, und da steht halt, also ich weiß nicht, ob es im Deutschen dann auch das Gleiche
jetzt,
ist, aber...
Ich sehe es jetzt auch gerade, dass hier so ganz klein Eat the Rich auf dem Plakat steht, rechts neben dem Ding. Okay, ja, du hast schon recht. Klar geht so ein bisschen, gibt es so eine kleine Familiengeschichte zwischen den Leuten, weil Justin Long ja irgendwie die vernachlässigt oder so, weil er so viel arbeiten muss oder so, aber es ist schon nicht gut genug ausgearbeitet. Aber ja, darum ging es tatsächlich, glaube ich, wie du schon sagst, in dem Film einfach nicht. Es ging halt darum, Kojoten loszulassen auf, ja, Menschen.
Das scheint ja aber ein echtes Problem zu sein in L.A.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch in Pluribus, dieser Apple-Serie, da hat sie ja auch das Problem, weil sie jetzt so alleine lebt und die Menschheit nicht mehr so richtig da ist, dass die Kojoten dann zu nah zu ihr kommen und sie auch angreifen, weil sie eben auch Essen suchen und so. Und klar, ist ja auch gut, dass sich die wilden Tiere ihr Land wieder zurückholen. aber ja, kann mir vorstellen, dass es ein Problem ist. Und klar, deswegen kann man da einen Film drüber machen, aber... Und es ist ja auch vollkommen okay, ne? Also ich meine, es wäre jetzt nicht der erste, wo es einfach nur darum geht, dass wilde Tiere Menschen bedrohen. Dann aber aufs Plakat zu schreiben, Eat the Rich, ist schon ein bisschen weird.
Ja.
Die Leute, die sie essen, die sind alle rich, das stimmt.
Die ja, außer die eine, die dann am Ende nochmal attackiert wird, sehr unverhältnismäßig.
Ah, weißt du nicht, vielleicht hat ihn einen guten Stundenlohn. Who knows? Wenn du zu solchen Leuten gehst, nimmst du vielleicht einen guten Stundenlohn. So, vielleicht ist sie auch rich. Nicht so rich wie der Typ, aber sie wird schon nicht arm sein.
Ihr habt es auf jeden Fall hier gehört, das ist so eine Art Warnung. Vorsicht, in diesem Film wird KI ganz doll benutzt. Wenn ihr auf sowas Wert legt, dann wisst ihr ja, wo ihr jetzt seid.
Genau. Wir haben den Film für euch geguckt, damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr diesen KI-Film guckt oder nicht.
Der ganze Film ist KI-generiert. Auch Justin Long ist KI-generiert. L.A. ist KI-generiert.
Er kommt jetzt so in Social Media und so, hey, ich habe gerade erfahren, da kommt ein Film raus, der ist Coyotes, da spiele ich mit. Das stimmt nicht, Leute. Ist nicht passiert. Wir haben einfach...
Das wäre so ein funny Skandal. Das wäre richtig gut für unsere Klicks auf jeden Fall, aber...
Weil wir als erstes erfahren haben, dass so ist. Wir berichten es jetzt so als News.
Jetzt kriegen wir eine Diffamierungsklage.
Ich mache jetzt ein TikTok-Video, wo ich so drüber rede. Hä, habt ihr gewusst, dass Justin Long und Kate Bosworth in dem Film nur KI-generiert sind? Und dann werde ich verklagen, dass ich, oh, Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Die Kojoten sind KI-generiert. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich nehme alles wieder zurück.
Du kannst auch Klicks mitmachen.
Ja, voll.
Dieser Filmemacher hat mich verklagt.
Ihr werdet nicht glauben, was in diesem Film KI generiert ist.
Oh mein Gott.
Der namensgebende, das namensgebende Tier ist KI generiert? Das ist crazy, oder? Das sage ich aber erst, nachdem der Film nachdem das Video schon 5 Minuten läuft.
Du fasst erstmal den Plot des Films zusammen und erzählst, woher man. Da spielt auch Justin Long, bekannt aus dem Weapons-Film von letztem Jahr, der übrigens in meiner. Und dann bla, bla, bla.
Und dann erwähne ich, dass Justin Long und Kate Bosworth schon in House of Darkness zusammengespielt haben, um was es in dem Film eigentlich geht. Ja. Und dass da keine KI benutzt wurde damals noch und so. Ja.
Justin Long war in House of Darkness nicht aus KI. Genau wie in Coyotes, da war ja auch die, aber.
Aber ein anderes Lebewesen in diesem Film war aus KI.
Ja, schreibt sich von alleine.
Ja, Ragebait. Nach 3 Minuten kommentieren alle, Mann! Was hier los? Wer ist KI generiert? Sag's mir jetzt. Und dann Plot-Twist, ich habe das Video gar nicht gemacht, sondern ich habe es KI generiert.
Oh Mist.
What?
So wie unsere Besprechung. Ich habe eingegeben, schreibe eine Besprechung über Coyotes, erwähne bitte die kritische Anwendung der KI und mach ein paar Drifts. Alle 5 Minuten muss man über was Privates sprechen und finde aber den Weg dann wieder zum Film zurück.
Oh, das hättest du wirklich mal machen sollen. Das wäre so.
Nein, hätte ich nicht machen sollen.
Halt doch. Wir haben eh schon verloren gegen KI. Come on.
Stimmt.
Let's embrace it.
Wir sind auch KI.
Weißt du, ich als jemand, der in der Branche arbeitet, die schon seit Millionen von Jahren totgesagt wird, weil sie durch VHS oder andere Streamingdienste oder was auch immer ersetzt wird, denk mir so, wenn ihr es wert seid, dann überlebt ihr auch.
Survival of the fittest.
Richtig, dann gibt's halt KI. Ihr müsst halt besser sein als KI, so einfach ist es. Punkt.
Deal with it.
Ihr müsst, ich meine, hey. Es ist, alles kommt wieder, ne? Alles zyklisch. Irgendwann ist alles KI generiert, dann haben die Leute Lust, nicht KI-generierte Filme zu sehen, die nicht von KI Drehbüchern geschrieben wurden.
Na, bei einigen so Buchhandlungen gibt es jetzt
original
extra so
original scripted.
Ja, bei einigen Buchhandlungen gibt es jetzt auch schon den Disclaimer, dass da so wirklich Sticker auf den Büchern kleben, wo drauf steht, keine KI bei der Erstellung verwendet und so.
Nein.
Doch, einige Buchhandlungen machen
that's
das jetzt.
That's crazy.
Weil es gab bei Thalia, der in Hamburg letztens den Skandal, dass da in der Horrorabteilung, die haben jetzt eine ganz neue Horrorabteilung und die mussten sie natürlich mit Büchern füllen. Und da waren teilweise Bücher dabei, wo das Cover und auch der komplette Inhalt KI generiert waren. Dieses komplette Buch war 100% KI generiert.
Aber wer hat das Buch rausgebracht? Irgendein Buchverlag oder was?
Das ist self-published. Das Ding ist aber, du kannst dir bei Thalia, ich glaube, dass das so gemacht wurde, Bücher ja auch online bestellen und im Laden abholen. Und wenn du dann das aber nicht abholst, legen die das teilweise dann wieder zurück in die Regale, um es halt noch verkaufen zu können. Und so kriegst du halt über Umwege deine Bücher in die Filiale. Du bestellst dir als Autor dein eigenes Buch zur Abholung, holst es dann nicht ab und die schicken es natürlich nicht zurück. Die legen das dann in ihrem Laden aus. Und dann hast du deine Bücher in den stationären Einzelhandel gebracht.
Echt?
Ja.
Oh. Ich glaube, ich mache das auch. Ich lass mir jetzt erstmal von KI ein Buch schreiben, dann bestelle ich es mir. Gott, liebe ich. Oh mein Gott, bald werdet ihr in Thalia in Berlin das erste Buch von Daniel Dancin lesen können. Crazy.
Das heißt Geschichten aus der Creepy Crypt.
Genau, Geschichten aus der Creepy Crypt mit kleinen lustigen Horrorfilm geschehen. Muss die KI auch nicht so viel machen, wenn ich so Kurzgeschichten nur mache.
Es ist auch echt furchtbar, weil ich kriege jetzt auch immer Werbung für so eine Detektiv-Krimi-Reihe aus Hamburg und die sind alle 100% KI. Der hat jetzt, dieser Autor hat die ersten 7 Bände diesen Monat veröffentlicht. Und das sind full-on Bücher mit so 200, 300 Seiten.
TikTok ist auch schon echt crazy, weil die machen ja auch so viel KI-Werbung, ne? Also so,
das ist furchtbar.
Hier, bestell dir
es.
Diesen leuchtenden Becher, und da ist dann so eine Person, die das sagt und diesen Becher in der Hand hat, und ich denke mir so, ja, aber du bist halt nicht echt. Wie sieht denn dieser Becher in Wirklichkeit aus? Du willst mir hier was verkaufen, von dem ich nicht weiß, wie es aussieht.
Und Filme sollen da halt so ein Escape sein, und ich habe keine Lust, mich jedes Mal damit beschäftigen zu müssen, oh, ist das gerade einfach schlechtes CGI oder hat jemand, weil das nimmt mich aus dem ganzen Film raus, wenn ich jedes Mal, wenn diese scheiß Kojoten auf dem Bildschirm waren, dachte ich mir so, ah, okay, ja, das ist KI generiert, ich muss mich damit jetzt beschäftigen, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen, ich will konsumieren können und wissen, dass da keine Scheiße dahinter steckt. Das nervt.
Ich muss auch
so
ganz ehrlich sagen, beim allerersten Mal, als ich den Film gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her, weil ein bisschen, den gibt es ja schon das ein oder andere Weilchen. Und da wusste ich natürlich, also da wusste ich nicht, dass die Kojoten KI generiert waren. Und dann dachte ich halt einfach nur, boah, ist aber echt mieses CGI. Also egal wie man sieht, es ist halt einfach, die Kojoten sind halt einfach
es
schlecht
gemacht. Es nimmt dich
raus, und,
ja.
Und für einen Film, der darauf basiert, dass diese Tiere. Das, dann ist es halt wirklich, dann finde ich es halt krass, dass dann halt solche Leute wie Justin Long und Kate Bosworth mitspielen, weil ich finde, so wie das aussieht, das ist halt wirklich so ein Asylum-Film oder der vierte Teil von Anaconda oder weißt du halt, wo du wirklich so ein Level erreichst, also die sehen nicht scheiße aus, aber du siehst halt, dass sie nicht echt sind. Und,
ja, absolut.
Und keine Ahnung, dann denke ich mir so, ach, keine Ahnung, muss man das dann machen, wenn man das nicht gut umsetzen kann? Ich meine, klar, dass man keine echten Kojoten nimmt, verstehe ich vollkommen. Wahrscheinlich kriegt man die nicht einfach so zahm von irgendeinem Typen, so wie, keine Ahnung, Hunde oder was weiß ich, Wölfe von mir aus, die man, glaube ich, auch manchmal noch in zahm bekommt. Vielleicht ist es bei Kojoten schwieriger und es lohnt sich nicht, weil die nicht so oft benötigt werden. Deswegen verstehe ich schon, aber keine Ahnung. Dann nimm doch einfach was anderes. Ist ja nicht so, als könntet ihr das Tier nicht durch alles ersetzen, was es gibt.
Ja, es ist ja halt eine weirde Choice, LA und Kojoten, was ja auch einen real Background hat, und damit einfach nichts erzählen zu wollen, so einfach nur aus Convenience irgendwie. So, ja, da gibt's halt Kojoten und Menschen, also cool.
Ich finde halt auch, also, weiß nicht, ob, Spoiler. Ich finde halt auch das Ende dann so weird, weil es so klingt wie, ah ja, guck mal, es gab einen Grund, warum die das gemacht haben, aber halt auch wiederum nicht. Weil
ja.
Die haben ja auch andere Menschen getötet. Das haben
also
ja
generell
gemacht,
hat der Film ja auch nicht so viel Story, und wir haben, und da muss ich auch, ich glaube, das ist nämlich auch KI generiert, jedes Mal, wenn ein Charakter in diesem Film introduced wird, sehen wir so eine Comic-Szene irgendwie mit denen. Und da bin ich mir auch sicher, dass das KI generiert ist. Gerade in dieser, im Finale, der Film endet ja auf so einem Comic-Still. Das sieht dann nicht mehr aus wie der Mensch, der da wirklich sitzt. Das sieht ganz furchtbar aus. Aber eigentlich ist in diesem Film alles, was passiert ist, du hast drei Familien und alle drei, also Familien in Anführungszeichen, alle drei werden in dieser Nacht von Kojoten angegriffen. Und das war's. Manche überleben, manche nicht.
Ja.
Aber der hat nichts über die einzelnen Personen zu sagen. Nix.
Ja, wie gesagt, es gibt natürlich dieses Ding, dass die Familie nicht ganz so einheitlich funktioniert, die Justin Long-Familie, weil der Vater ein bisschen abwesend ist und so. Das ist aber so das Einzige. Dann gibt es auch den Nachbarn, der eine Prostituierte hat.
Eine Lady der Nacht.
Eine Lady der Nacht, genau. Und dann gibt's halt noch den besten Kumpel von Justin Long und seine Freundin, die
auch nur dafür da sind, um Kanonenfutter zu sein.
Genau, richtig. Aber ist ja auch vollkommen okay, das muss man bei Horrorfilmen auch mal machen. Kanonenfutter muss man produzieren.
Ja, ja, klar.
So ist es nicht. Das ist dafür da. Und genau, deswegen, und dann gibt's halt diesen Sturm, und dann gibt's einen Stromausfall, und deswegen haben die halt auch Probleme, weil sie niemanden anrufen können und kein Licht haben und bla 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 bla.
Aber wer hat denn die Frau aus dem Intro überfahren? Habe ich das einfach nicht mitbekommen, oder?
Ja, ich dachte, das wird auch später.
Weil es wird
doch
so impliziert, der Film beginnt damit, dass halt eine Frau überfahren wird, und dann hält das Auto kurz an und fährt dann aber weg, und man sieht halt, was für eine Art von Auto das ist, und dann...
War das nicht der Nachbar?
Dachte ich auch, weil es für mich einfach Sinn ergeben würde. Aber I don't know.
Ich glaube schon, also es gibt, glaube ich, keinen großen Reveal, aber ich habe das so in Erinnerung, dass es der Nachbar ist, dass ich denke, dass es schon irgendwo mal kurz gezeigt wird oder so, aber vielleicht spinne ich auch. Letztendlich geht es ja auch nur darum, dass es der Intro-Kill ist.
Ja, ja, klar. Nein, ich habe mich einfach nur gefragt, ob das irgendeine Relevanz hat.
Stimmt, das hätte ja nochmal, aber dafür hätten sie, glaube ich, mehr Charaktere einführen müssen, weil da ist jetzt keiner dabei, der wirklich böse ist oder so oder irgendwas zu, oder scheint irgendwas zu verbergen zu haben. Ich meine, der Nachbar ist ja auch nur ein rich drug addict, der halt.
Ich bin so sauer, dass sie ihm die Katze weggenommen haben. Macht man einfach nicht.
Wenigstens stirbt der Hund nicht.
Scheiß auf den Hund.
Hä? Oh Gott, nein.
Ich würde mich auch erschießen wollen, wenn meine Katze tot wäre.
Okay. Haben wir nicht mehr so viele Jahre mit dir anscheinend.
Hey, meine Katzen werden niemals sterben.
Mhm. Okay, was auch immer du dir einreden musst. Ja, ja. Aber ja, genau, am Anfang gibt es ja diese Tussi, die extra überzeichnet ist, die mit ihrem Hund spazieren geht und dann wird sie von den Kojoten getötet, beziehungsweise eigentlich erst vom Auto angefahren und dann von den Kojoten gegessen. Und sie sagt ja dann, glaube ich, so, sie, scheiß Kojoten. Und dann, ja, Familie, Sturm, Stromausfall.
Ach, der Kammerjäger, den gibt's auch noch.
Stimmt.
Der ist der Einzige, der nichts mit dieser Familie zu tun hat.
Ja, ja. Und der Nachbar, wenn der stirbt, dann sieht man den ja auch nochmal so mit aufgerissenem Brustkorb. Das war aber wahrscheinlich auch CGI, oder? Das konnte ich nicht so richtig sagen.
Ja, wahrscheinlich das oder KI generiert. Bei dem Film weiß ich es jetzt gar nicht mehr.
Ich meine, das war eine nette Szene, weil sehr unrealistisch, dass er noch am Leben ist, weil wahrscheinlich würde er Schock ohnmächtig werden. Aber das war ganz nice. Und auch diese Szene, wenn ziemlich am Ende, wenn er im Funkgerät, also Justin Long im Funkgerät, so seine Speech hält, so von wegen, oh, ich habe euch so vernachlässigt und dann ist es fertig und dann sagt sie, Entschuldigung, kannst du es nochmal wiederholen? Du bist abgebrochen und so. Das war schon, fand ich schon ein bisschen witzig.
Einer der wenigen Momente, wo der Film tatsächlich witzig war, ja, da hast du recht.
Weil er es ja dann nicht nochmal wiederholt, sondern dann ist so, okay, ja gut, egal, nicht so wichtig. Ich sag's euch ein anderes Mal oder auch nie, wer weiß es. Deswegen, es gab ja schon nette Momente, aber dafür muss ich den Film tatsächlich nicht gucken.
Nope. Der bekommt von uns ein Skip.
Man verpasst leider nichts, wenn man ihn nicht sieht.
Wenn der bei uns an der Tür steht, dann lassen wir den Film von den Kojoten fressen.
Ja, genau.
Der darf nicht mit einziehen.
Die Kojoten haben wir nur dafür da, dass wir die Leute essen lassen, die schlechte Filme machen.
Richtig.
Ja, deswegen, Colin, vielleicht tust du dich wieder mit deinem Kollegen zusammen, mit dem du Grave Encounters gemacht hast und lässt solche Leute wie Ted Daggerhardt, der Drehbücher schreibt für Expendables 4, mal links liegen. Ich weiß, das kannst du dir in deiner Position wahrscheinlich nicht wirklich aussuchen, weil du jetzt nicht der supergeile Hollywood-Producer bist und die besten, erfolgreichsten Horrorfilme der Welt gemacht hast. Aber so tust du dir leider nichts Gutes dabei. Es tut mir leid.
Vielleicht war er auch der Grund, warum ich Grave Encounters nicht mochte. Vielleicht wäre er besser gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre.
Nee, das ist ja, es ist schon interessant, weil die beiden, es waren ja zwei Leute, ich müsste mal ganz kurz gucken, wie der andere hieß, die das zusammen gemacht haben, Grave Encounters. Also ich weiß gar nicht, ob sie es, haben sie beide, warte, lass mal ganz kurz gucken. Ja, genau, die haben auch das Drehbuch zusammengeschrieben, die hießen damals noch The Vicious Brothers. Die haben das Drehbuch geschrieben und dann diesen Film gemacht und ab einer bestimmten Zeit, ich glaube, sie haben dann noch einen Film zusammen gemacht und ich glaube, vielleicht sogar ein VHS-Segment oder so. Und dann haben sie sich aber aufgeteilt und eigene Projekte gemacht und ich finde, dass der andere Kollege, der heißt Stuart Ortiz, der hat, glaube ich, die Interesse, ah nee, die haben doch relativ lange zusammengearbeitet anscheinend, Jetzt haben sie erst aufgehört. Weil es gibt noch Extraterrestrial. Da hat Ah, nee, da haben sie zusammen anscheinend das Drehbuch geschrieben. Und bei It Stains the Sands Red haben sie auch zusammen anscheinend das Drehbuch geschrieben. Aber Coyotes hat jetzt eben Regie geführt. Colin Minahan alleine, er hat It Stains the Red, Sands Red und Extraterrestrial Regie geführt. Im Gegenzug hat Stuart Ortiz Strange Harvest gemacht. Als Regisseur, der ist aber in Deutschland noch nicht draußen, kommt aber, glaube ich,
gerade sagen, es ist ein Banger-Film, upsie.
noch nicht drüber reden.
Okay, ich habe dazu noch keine Meinung.
Ich glaube, der lief jetzt auf dem Fantasy Filmfest oder so, aber ich habe schon gehört, dass der bald auch ins Home Entertainment kommt und deswegen, oder ins Kino, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt er auch ins Kino. Und deswegen, für die Projekte haben sie sich getrennt und da hat Stuart Ortiz auf jeden Fall den besseren Weg genommen.
Das heißt aber auch für euch, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder ihr ein Projekt zusammen macht, dann versucht niemals eine Solo-Karriere aufzubauen. Es wird nur schlecht für euch enden.
Nee, genau. Daniel. Trennt euch nie von eurem Partner. Egal,
versucht
wie schlimm
gar nicht
es
erst
ist.
Hier was alleine zu machen.
Egal wie abusive die Person ist, trennt euch nie von eurem Partner. Das ist die Moral von Coyotes.
Ja, es kann ja immer noch schlechter werden.
Richtig, genau. Oh Gott. Nehmt bitte diesen Lebenshinweis nicht als Ratschlag, das ist keine gute Idee.
Nehmt nichts von uns als Ratschläge, außer diesen Film zu skippen.
Okay, gut. Naja, deswegen weiter müssten wir auch nicht darauf eingehen. Der Film
Wenn
ist schon
Wenn wir euch dabei erwischen, wie ihr diesen Film doch heimlich guckt, dann holt euch der Sensenmann.
Oh, wow. Also der Film ist schon seit dem 13. Februar im Home Entertainment. Wenn ihr uns nicht glaubt und ihn trotzdem gucken wollt, findet ihr ihn natürlich überall und die Links dazu auch in unserer Episodenbeschreibung. Upsi. Dann könnt ihr ihn gucken, wenn ihr unbedingt wollt. Wenn ihr keine Warnungen annehmen wollt, dann macht halt. Macht halt. Macht doch. Mach! Aber benutzt bitte den Link in unserer Episodenbeschreibung. genau. Wie Cebo schon so ganz hot angekündigt hat, gibt es einen Übergang zu Night of the Reaper.
Yay. Reaper ist nämlich Sensenmann im Englischen, checkt ihr?
Für alle, die nicht des Englischen mächtig sind, weil ihr hört ja einen deutschen Podcast, jetzt habt ihr den Gag auch erklärt bekommen.
Freut
so
mich.
So sieht's aus. Danke.
Bin immer, zu Hilfe.
Night of the Reaper, im Gegensatz zu Coyotes, ist aber noch nicht draußen. Der kommt tatsächlich erst. Ja, der kommt erst in einer Woche. Es tut mir leid. Wie gesagt, alle bringen am Ende des Monats ihre Filme raus und ich muss die Filme, wir sprechen nicht nur am Ende des Monats. Jetzt müssten wir am Ende des Monats so eine super lange XXL-Episode machen. Was soll ich machen? Geht nicht. Ist halt
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber einmal im Monat eine XXL-Folge hättet.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, oft ist es so, dass die Filme schon digital zu sehen sind oder zu kaufen und zu leihen. Ich gehe immer von dem Home Entertainment Blu-ray DVD-Start aus. Das heißt, vielleicht konntet ihr den Film irgendwo schon gucken, wenn ihr bei Amazon Prime, keine Ahnung, digital guckt. Den Link gibt es auch in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt ja mal draufklicken. Ich habe ihn noch nicht eingefügt jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber ja, dann finden wir es zusammen vielleicht raus. Und dann habt ihr den vielleicht schon gesehen, dann könnt ihr weiterhören. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach später nochmal, wenn ihr den Film geguckt habt, falls ihr ihn überhaupt gucken wollt. Vorher kann Cebo ja nochmal sagen, wie er ihn fand, damit ihr überhaupt wisst, ob ihr ihn gucken sollt. Sonst hättet ihr vorhin bei Coyotes abgeschaltet, bevor ich ihn frag. Und dann sagt ihr so, was ist das für ein scheiß Film? Und dann kommt ihr und dann sagt ihr, oh Mist, die haben ihn ja auch blöd gefunden.
Ja, ich kriege immer Anxiety, dass ich hier immer zuerst sagen muss, wie ich den Film finde. Ich habe immer so Angst, dass ich dann so, du stehst schon mit der Pistole an meinem Rücken und sagst, na los, sag, wie du ihn findest und wehe, du sagst was Falsches.
Aber es gibt ja nichts, Es gibt ja keine falsche Antwort.
Doch.
Darauf. Nee. Wie findest du?
Es gibt für mich immer nur eine richtige und das ist die, was ich zu behaupten habe.
Ach so. Nee, ich finde, bei Coyotes würde es mich wirklich wundern, wenn wir jemanden finden würden, der den Film genuinely gut findet.
Es wird bestimmt jemanden geben. Ich beobachte das jetzt die nächsten Wochen.
Irgendjemand, weiß nicht.
Der ist nicht umsonst bei 2,2 auf Letterboxd oder so.
Aber bei manchen Filmen ist es ja schon so, dass man so denkt, okay, den können manche Leute gut finden, den können andere Leute schlecht finden. Und vielleicht sind wir uns bei Night of the Reaper ja auch einig oder auch nicht. Wir finden es raus. Dafür musst du anfangen.
Night of the Reaper. Ich habe den jetzt tatsächlich schon zweimal gesehen, weil ich ihn so geil, nein, Spaß. Nein, ich habe ihn das erste Mal schon vor längerer Zeit gesehen, weil ich da noch nicht ganz wusste, in welcher Home Invasion wir den besprechen werden. Und dann ist aber so viel Zeit vergangen, dass ich vergessen habe, worum es in dem Film eigentlich ging. Und dann habe ich ihn einfach jetzt nochmal geguckt. Ja, der ist in Ordnung. Der ist halt wirklich gar nichts Besonderes an sich. Also der hat keine großartigen Alleinstehungsmerkmale, außer dass er versucht, mit einem Plot-Twist am Ende nochmal das alles in den Kontext des Films nochmal zu ändern, was zwar ein netter Ansatz an sich ist, dass er das versucht und auch konsequent dann durchziehen will, aber es rettet den Film nicht unbedingt, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist so clever, dass ich das noch nie irgendwo gesehen habe, sondern er ist halt sehr durchschnittlich in allem, was er macht, was jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Also ich habe es jetzt nicht unbedingt den bereut, den zu gucken, weil am Ende wach, dachte ich so, ja, okay, doch, ja, der Plot-Twist war jetzt doch ganz nett. Ist jetzt nicht ultra kreativ, aber ganz nett. Und so kann man den halt gucken. Der geht auch echt nicht lange. Und ja, war spaßig. Der hat auch, wenn man jetzt beim zweiten Mal gucken, hat der von Anfang an schon so ein paar Hinweise auf das, was später passieren wird, was ich ganz cool eigentlich fand, die ich beim ersten Mal sehen so noch nicht gecheckt habe. Aber ja, kann man sich für so einen Filmeabend, wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie nochmal Scream zu gucken oder so, und man will aber so ein Whodunit Thriller gucken, wobei dann der Plot-Twist das einem vielleicht auch dann nochmal anders sehen lässt, kann man den sich ruhig mal angucken, ist okay.
Ja. Ja. Okay, ja. Ja.
Ja. Hast du jetzt den Delayed Reaction auf alles, was ich sage?
Nee.
Du kannst noch, während ich etwas sage, sagen, ja, Du musst dir nicht deine Ja's und auch.
Stimmt, kannst du so nehmen und dann drüber schneiden über das, was du gerade gesagt hast.
Als wärst du ein aufmerksamer Gesprächspartner, schneide ich das dann dazu. Ja.
Genau,
ja.
Ich habe eigentlich gerade was anderes gemacht, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich sehe das ja genauso. Also ich meine, das ist jetzt nicht der große Horrorfilmwurf, aber er ist unterhaltsam. Er hat diesen VHS-Witz, also dass er in der Vorzeit spielt, wo VHS noch wichtig war.
Wo die Leute noch wussten, wie man eine VHS-Kassette bedient.
Genau, richtig.
Heutzutage wäre das so, der Mörder hinterlässt eine VHS-Kassette und die Polizei erstmal so, ja, wir brauchen jetzt mal 5 Wochen, um ein Abspielgerät dafür zu finden.
Genau, richtig. Oder jemand hat so ein altes Kombigerät, Fernseher und VHS-Rekorder noch in seinem Keller rumstehen, weil er den nie weggeschmissen hat. Und den muss er dann wieder hervorholen, damit sie das angucken können.
Könnt ihr mir übrigens gerne auch in echt geben, wenn ihr sowas rumstehen habt. Ich brauche sowas noch.
Ja, schickt mir auch. Ich nehme es auch, sehr gerne.
Vor allem schicken bei so einem ollen Röhrenfernseher. Weißt du, wie viel die wiegen?
Ja, egal. Dann halt eine Spedition. Und das sollte euch schon das Geld wert sein. Es ist halt genau so ein Whodunit-Killer. Kind of cute. Ich musste jetzt gerade die ganze Zeit drüber nachdenken, was eigentlich der Twist ist, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ich kann alles unterschreiben, was du so sagst und kann dem nicht so viel hinzufügen, leider.
Sorry, dass ich mit den Worten so toll vorausreite.
ich bin jetzt halt auch nicht so, wow, der war so cool, yeah, ich liebe Slasher-Filme und der gehört definitiv zu einer der besten, sondern so wie vieles, was wir uns für die Home Invasion angucken müssen, ist ein ganz guter Film. Er ist auf jeden Fall besser als Coyotes. ist ja, Brandon Christensen ist der Regisseur von dem Film, der das Drehbuch zusammen mit, keine Ahnung, seinem Bruder oder so geschrieben hat, weil der heißt, der andere Kollege heißt Ryan Christensen.
Bist du homophob? Es könnte ja auch sein Ehemann sein.
Es kann auch sein Ehemann sein. Aber
daran hast du gar nicht gedacht, ne?
Nein, wie könnte ich wie zwei Männer verheiratet?
Für dich existieren gleichgeschlechtliche Partnerschaften gar nicht.
Das geht gegen die Kirche und in der Hinsicht.
Welche?
Genau. Gegen jede. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jede Kirche dagegen ist, dass Männer heiraten. Und Frauen auch. Frauen dürfen Sex miteinander haben, aber die dürfen nicht heiraten.
Check.
Ja. Genau. Und deswegen, die haben das zusammen, das Drehbuch geschrieben und die arbeiten halt auch schon länger zusammen. Die haben solche Filme gemacht wie Puppet Man, der auf dem Papier, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Trailer sieht Bubu aus. Ich hatte nie das Verlangen, Puppet Man zu gucken. Deswegen, I don't know. Und die haben auch noch das Drehbuch geschrieben für Z, glaube ich, zusammen. Und eben für einen Film, der heißt Bodycam. Ich glaube, der kommt auch demnächst in Deutschland raus, wenn ich mich nicht täusche. Lustigerweise haben sie den vor Night of the Reaper gemacht, aber Bodycam braucht wohl ein bisschen länger. Bis
ich habe den gerade im Kopf mit Dashcam verwechselt, aber den
Nee. Bodycam. Jetzt soll ich mal ganz kurz gucken, gibt's dafür? Ah ja, der kommt im April. Das heißt, den können wir auch bald besprechen. Der hat länger gedauert, bis der nach Deutschland gekommen ist. Obwohl es auch der gleiche Verleih ist nicht so wichtig. Aber der ist laut dem Internet ganz gut. Ich habe leider null Ahnung,
um wir was werden den Film darüber geht. Sprechen, wenn es soweit ist. Dann erfahrt ihr es.
Genau.
Hier. Folgt uns.
Ich wollte nur sagen, die beiden haben wohl schon öfter zusammengearbeitet. Also sie wissen, die sind auf jeden Fall im Horror-Metier verankert. Und ja, das merkt man bei dem Film ganz, ganz gut. Die machen soliden Horror. Wahrscheinlich ist vielleicht muss ich mir Puppet Man auch mal, ist der rausgekommen in Deutschland? Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich mir den auch mal angucken. Vielleicht ist der gar nicht scheiße. Who knows? Wenn die das zusammen gemacht haben. Ah ja, guck mal, den gibt es tatsächlich schon. Wieso ist der denn an mir vorbeigekommen? Ach, von 2024. Okay, ist schon ein bisschen her. Sorry. Dann könnten wir den mal gucken.
Mensch.
Also nicht für hier, sondern einfach so.
Schon klar. Mal. In 9 Jahren dann.
Ich dachte nur so, okay, vielleicht sind die wissen so ein bisschen, was sie machen. Sie haben, glaube ich, genug Hintergrundwissen, was Horror angeht. Also, you know.
Ist dir eigentlich bewusst geworden, dass wir so in 8 Jahren Probleme kriegen werden wegen den Creepy Classics?
Ja, genau.
Weil dann haben wir ja jeden
Weil
Film
wir dann
besprochen.
Alles besprochen haben. Ja, ja, klar. Aber ist ja die Frage, ob, also ich meine, wir besprechen nicht jeden Film. Jetzt klingst du wieder TikToker, von dem ich gesagt habe, dass er alle
Doch,
Neustarts
wir besprechen
bespricht.
Jeden Film hier.
Ja, eben, wir besprechen halt nicht jeden Film. Und wer weiß, vielleicht ist ja in 8 Jahren irgendwas ein Klassiker, der bei uns durchgerutscht ist, weil wir es damals nicht erkannt haben. Ich meine, bei heutigen Klassikern ist es ja nicht anders. Es gibt ja viele Filme, die damals super untergingen und alle scheiße fanden und die jetzt komischerweise zu Klassikern geworden sind.
Vielleicht wird Night of the Reaper ja ein Klassiker.
Richtig. So, weil dann kein Mensch mehr weiß, was VHS ist. Und das ist das Einzige. Naja, genau. Also Brian und Ryan Christensen machen soliden Horror. Mal sehen, wie es mit Bodycam wird. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier auch ganz tolle Darsteller, die auch was von Horror verstehen. Wir haben Jessica Clement in der Hauptrolle. Die hat schon in Dream Szenario mitgespielt. Oh! und in so krassen Weihnachtsklassikern wie A Christmas Horror Story. wir haben Ryan Robbins, der in dem, den ich leider nie gesehen habe, Space Found Footage ist es, glaube ich, Apollo 18 mitgespielt hat.
Den habe ich gesehen.
Oh, krass. Kannst du dich erinnern, ob der irgendwas taugt?
Der war nicht so gut, aber er war kreativ, weil es zur damaligen Zeit mit, oh, Mondlandung und Alien, war irgendwie, dass da so die Steine auf dem Mond irgendwelche Alien-Monster waren oder sowas. Also, der war jetzt nicht unbedingt sehr gut, aber, ja.
Verstehe.
Kein extremer Reinfall wie Coyotes.
Okay. Damals war Ryan Robbins, glaube ich, auch noch nicht so buff, also Rune aus. Und dann haben wir noch Keegan-Connor Tracy, die hier mitspielt, die man aus Final Destination 2 kennt.
Ist und, der mit der Autobahn?
Die hat wohl auch, ja. Geil. Ja? Ja, ich glaube schon. Und Bodycam. In Bodycam hat Keegan-Connor Tracy auch mitgespielt, also werden wir ihr wohl nochmal begegnen in der nächsten Zukunft. Und warum habe ich den mit reingenommen? Officer Butch Cassidy, Matty Finocchio. Wahrscheinlich wegen dem Namen. Ich mag den Namen Finocchio.
Das ist ein Pinocchio.
Nachname. Matty Finocchio. Ja, genau. Deswegen dachte ich nur so, hey, Finocchio, that's funny. Aber, ach, guck mal, der hat in Riverdale mitgespielt. Ich muss mal Riverdale gucken, glaube ich.
Lass es.
Ah, but it sounds like so much fun.
Lass es.
It sounds like so much fun. Ach, guck mal, der hat in Final Destination Bloodlines mitgespielt. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Hä? Okay. Matty Finocchio aus Final Destination's Bloodlines. Genau, das sind die wichtigsten Darsteller in dem Film. Und, ja. Wollen wir so ein bisschen erzählen, was es geht, oder?
Ich muss davor, wir gehen ja jetzt so ein bisschen, wir gehen jetzt in slight spoiler territory, deshalb kann ich jetzt auch nochmal kurz, skippt einfach ein paar Sekunden vor, 20, 30 Sekunden ist auch egal, ansonsten, wenn ihr den Film gar nicht sehen wollt, bleibt da. Wenn ihr ihn noch sehen wollt, könnt ihr danach wieder einschalten, auf jeden Fall möchte ich ganz kurz.
Es gibt keinen danach, aber ja.
Ja, ja, ihr könnt zum Ende skippen und euch anhören, was ich für ein Ruhe in Frieden mir für diese Folge ausgedacht habe.
Genau, ganz wichtig.
Der Film gibt ja vor, und jetzt kommt der kleine, ganz kleiner Spoiler nur, ja, so ein Whodunit zu sein, aber eigentlich ist es ja mehr ein Revenge-Thriller und das ist ja, was der Film mit seinem Plot-Twist erreichen will, dass es eben diese Rekontextualisierung gibt, dass es eben nicht ein Whodunit ist, weil das Whodunit eigentlich komplett scheißegal ist. Aber sondern eben, es war die ganze Zeit ein versteckter Revenge-Thriller-Film. Und das ist vielleicht das, was man dem auf jeden Fall clever noch anrechnen lassen kann, dass er da so in die Kerbe geht. Der lässt sich ja auch relativ viel lange Zeit mit unserem ersten Kill. So alles, was normalerweise vor der Title-Card passiert, ist ja eigentlich eher dann so, um die Mut ein bisschen zu setzen für den Film. Und hier geht ja allein, ich habe geguckt, die erste Teil, das alles vor den Credits, 12 Minuten.
Ach, echt krass.
Und von einem 90-minütigen Film ein Neuntel quasi zu nutzen, nur für ein Moodpiece, war schon echt bold, eine bold choice.
Vielleicht damit man noch so ein bisschen denken könnte, dass die Babysitterin, die wir am Anfang sehen, der Main-Charakter ist oder so.
Ja. Vielleicht. Nee, weil wir haben ja am Anfang diese Babysitterin, die auf so ein Kind aufpasst. Und das Kind sagt dann ja auch so, oh, in unserem Schrank lebt ein Monster. In unserem Monster lebt ein Schrank. Oh nein. Und dann komische Verbindung zwischen den beiden Filmen. Sie entdeckt dann ja auf der Straße so einen toten Hund. Irgendwie tauchen in diesem Film sehr viele tote Hunde auf.
Ja, stimmt.
Keine Kojoten. Und dann ist ja auch ganz gruselig, weil man am Anfang gar nicht weiß, ob es denn ein paranormaler Killer ist oder nicht, weil diese Schranktür ja die ganze Zeit dann wieder aufgeht. Und
das dachte ich nämlich auch.
Ja, weil eben, so weil sie entdeckt.
Dass er extra sagt, da im Schrank ist ein Monster und da muss man den Tisch, diesen Stuhl drunter stellen, damit es nicht aufgeht, damit der nicht rauskommt. Und dann ist der Stuhl irgendwann weg und die Tür auf und bla 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 und sie tut es wieder hin und wieder weg. Und dann dachte ich nur so, ist der Reaper vielleicht ein übermenschlicher Killer?
Ja, ja, genau, weil du hast ja dann auch, da tauchen dann so Zettel auf und dann liegen plötzlich so Bilder im Haus, wo ich mir denke, das ist schon alles sehr spooky. Und dann ist dann aber plötzlich eins dieser Kinder gefesselt und das Telefon geht nicht mehr und dann ganz klassisch in der Scream-Manier taucht dann eben dieser maskierte Reaper auf und bringt das Mädel auch um und dann haben wir erstmal diese Title-Card, bla bla bla, und dann lernen wir eigentlich Dina kennen, unsere Hauptcharakterin, die wieder zurück nach Hause kommt und wohl irgendwie schon lange nicht mehr da war und sie auf dem Weg ist, Medikamente für ihren Vater zu holen, und da hast du ja schon zwei Anhaltspunkte. Sie wird nämlich von einem Typen gefilmt, was super relevant für später ist. Und sie holt die Medikamente für ihren Vater ab, die ja auch super wichtig nochmal sind. Ja, weil er ja dann auch noch sagt, halt, oh, fühlt dein Vater sich immer noch so schwindelig mit den Medikamenten? So, ah.
Ich finde es halt, das ist eigentlich auch ein ganz netter Part, den sie dann gemacht haben, dass der Typ mit dem Video ja eigentlich sich ganz eindeutig anfühlt wie ein Red Herring.
Ja.
Weil du denkst, das ist halt zu offensichtlich.
Ja.
Und er dann auch später. Und deswegen fand ich, das war eigentlich auch ganz witzig gemacht, dass es so ein Hin- und Her-Trick war, der.
Ja. Und eigentlich, wir erfahren dann ja, dass sie ihre Freundin fragt, ob die heute Abend was machen wollen. Sie sagt so, nein, ich muss auf das Kind des Sheriffs aufpassen. Und dann passieren so die Nacht über halt zwei Storystränge gleichzeitig, weil die Freundin wird dann, der geht's nicht gut, deshalb muss sie einspringen, sie macht dann das Babysitting und der Sheriff entdeckt immer wieder Pakete mit VHS-Kassetten und Hinweisen, die ihn so Stück für Stück für Stück für Stück in dieser Nacht halt dann zum Killer führen sollen, während sie zu Hause immer mehr zum Opfer des Killers werden soll. Zumindest glauben wir das. Genau. Ja. Und so läuft dann der Film eigentlich in seiner Laufzeit ab. Du verfolgst auf einer Seite eben den Sheriff, der entdeckt dann eben das Tape, da ist ein Mord. Auf diesem Tape sieht er dann irgendwie, oh, da ist ein Nummernschild, das Nummernschild gehört dem Typ. Ah, der Typ kennt den, wir gehen zu ihm nach Hause. Dort entdecke ich das nächste Tape, nehme ihn fest, auf dem Tape entdecke ich dann das. Und so kommt er halt wirklich Stück für Stück dahin. Und während sie halt dann auch im Keller irgendwie so ein Brautkleid entdeckt und so eine alte Kiste und dann taucht dann dieser tote Hund auf und sie sieht den Reaper draußen vorm Fenster und so, weißt du?
Und wir erfahren ja auch, dass irgendwie die Frau von dem Sheriff bei einem Autounfall gestorben ist, was ja dann auch irgendwie wieder relevant wird. So kleine Brotkrumen werden einem immer hingeschmissen und man fragt sich die ganze Zeit, okay, wie verbindet sich das jetzt alles?
Ich fand's auch witzig, also nicht witzig, aber es gibt ja diese Szene, wo er dann das letzte Tape findet und da ist ja dann der Mord an seiner Frau drauf, dass sie gar nicht bei einem Unfall gestorben ist, sondern ermordet wurde. Und währenddessen switcht das immer wieder auf sein Gesicht und es hat mich ultra an Interstellar erinnert. Wo er dann da sitzt und sieht, wie seine Tochter erwachsen wird und dann anfängt zu heulen, hat mich ultra daran erinnert, weil halt auch ein Tape läuft und ein Typ fängt an zu weinen und du siehst immer abwechselnd Tape, Reaktion, schon.
Ja, okay.
Ja, und dann ganz am Ende, ich weiß nicht, ob wir den Plot-Twist vorwegnehmen wollen, machen wir es?
Naja, ich meine, das ist ja theoretisch für die Leute, die den Film nicht gucken wollen. Alle, die den sehen wollen, die haben ja jetzt hoffentlich schon abgeschaltet. Also
gut,
wenn ihr
letzte
jetzt noch
Chance zum Aussteigen,
habt,
Leute.
Dann ist es wirklich eure Chance. Alle Leute, die den Film nicht sehen wollen, oder es gibt ja auch Leute, interessanterweise, die hören sich das erst an und dann gucken sie den Film, weil sie dann auch manchmal vergessen haben, was passiert. Oder die es sich nicht leisten können, sich den Film zu gucken. Hier ist der Service von uns für euch. Weil jetzt kommt der harteste Spoiler in dem ganzen Film.
Genau, also die Polizei findet dann irgendwann den Weg, bla bla bla, und kommt dann irgendwie darauf, dass sie, also wo sie hin müssen als nächstes, und dann ist es aber schon zu spät, weil der Reaper möchte jetzt Dina angreifen, aber wir sehen dann, dass der Reaper von Dina festgenommen wird.
What?
What? was ist denn da passiert? Und dann kommen wir eben zu der Conclusion, dass Dina ja von Anfang an das alles geplant hatte, dass sie eben ihrer Freundin die Medikamente des Vaters gegeben hat, damit sie eben krank wird und nicht aufpassen kann, weil sie von Anfang an eben geplant hatte, Teil des Spiels zu werden, um den Reaper selbst das Handwerk zu legen.
Ja.
Warum erfahren wir dann ganz am Ende? Weil die Babysitterin aus dem Intro nämlich ihre Schwester war und sie deshalb jetzt, wahrscheinlich auch warum der Vater so scheiße depressiv ist, aber sie will den genau. Reaper. Ja?
Das ist ein. Nee, das. Wir sind anscheinend ein bisschen zeitversetzt. Das ist ein direkter Ding. Also der Vater ist dadurch erst krank geworden, dass die Tochter gestorben ist irgendwie. Genau, deswegen, ja, ist sie sauer auf den Reaper, weil er ihr komplettes Leben zerstört hat.
Richtig. Und dann geht's eben dann doch nochmal den anderen Plot-Twist, dass der Reaper gar nicht alleine unterwegs ist, sondern der Typ aus dem Anfang mit dem VHS-Rekorder tatsächlich auch der Typ ist, der die Killer-Tapes dreht.
Genau, der in der Zwischenzeit bei der Polizei war und dort dann eigentlich schon wieder als nicht verdächtig abgestempelt wurde, gewissermaßen auch für uns, weil es ja eigentlich viel zu offensichtlich ist, dass der wirklich diese Videos aufgenommen hat, weil wir sehen ja die ganze Zeit Videos. Aber ich meine, damals gab es auch noch mehr Leute mit Camcordern.
Aber nicht in diesem Film.
Aber nee, nicht in diesem Film, da gibt es nur den einen. Aber ja, der ist ja auch dann, das ist ja auch mit dem Footballspieler ist ja dann auch, die hängen ja auch miteinander rum, aber der Footballspieler gehört ja dann, wird ja dann auch kurz verdächtigt, weil er dieses Video hat, bla bla bla, aber dann stellt sich raus, er gehört zu den Guten. Ja, das ist ja alles ganz nice gemacht und ja, der Reaper ist die eine Frau,
die eine Polizistin, die am Anfang sich auch ein Videotape kauft. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Fakt.
Ah, ja. Ja, sie ist die so eine Ranger-Frau, ne? Das ist, also sie ist ja keine Polizistin, sondern sie ist sozusagen der Förster, wenn man es so
eigentlich
nennt,
ist es von Anfang an obvious, wenn du auf die Zeichen achtest. VHS-Rekorder, die Person kauft sich gerade ein VHS-Ding. Eigentlich ist es obvious, aber.
Ja. Sie ist ja auch, wie soll ich sagen, der einzige Charakter, der nicht genug Storyline hat, als dass er nicht reingeschrieben ist für einen bestimmten Grund.
Ja, genau.
Weil die treffen sie einmal, also als ich es beim ersten Mal gesehen habe, habe ich gar nicht mitgeschaltet, dass es die gleiche Frau ist, die auch in dem Video, also in dem Laden, dieses Tape kauft. Weil da war das für mich einfach nur noch eine Frau. Und dann treffen sie ja auf der Straße, wo sie sagt, ja, ich sammle hier eine Hundeleiche auf. In letzter Zeit gibt es viele Hundeleichen. Das wäre natürlich, da denkt man noch, sie meint, es gibt viele Hundeleichen, die der Reaper hinterlässt, aber es gibt viele Hundeleichen, die sie aufnimmt, um sie dann irgendwo wieder zu distributen.
Eben, alles ist so obvious eigentlich.
Genau, aber danach kommt sie halt nicht mehr so oft vor, als dass sie nicht der Killer sein müsste. You know?
Ja, genau, und dann gibt's halt noch diesen letzten Showdown, wo dann der Sheriff vorbeikommt und dann versucht sie das sogar noch umzudrehen und zu sagen, nein, ich bin hier eigentlich die Gefangene und nicht sie. Und aber die kriegen das schon raus, die beiden Killer werden dann umgebracht und quasi der Polizist und Dina haben dann so einen so, yo, ich vertusch das für dich und dafür danke, dass du mir geholfen hast. Tschüss.
Ich lass mal kurz die Leiche verschwinden.
Ja, genau.
Weil wird ja nie gefunden.
Nee. Das ist die
Nacht
des Sensenmannes.
Genau. Und ja, das ist ganz nice gemacht. Auch mit dem Plot-Twist dann am Ende, dass man so denkt, und weil sie auch nochmal die Polizei ruft, glaube ich, aber dann erfahren wir, dass es nur so klingen soll, als würde sie. Ist schon ganz nice mit dem Plot-Twist. Bis man da hinkommt, dauert es ein bisschen, aber ist schon okay. Ich glaube, wenn man sich's dann nochmal anguckt, ist es vielleicht ganz witzig, wenn man dann nochmal so die ganzen Sachen sieht, die passiert sind damit.
Ja, man entdeckt auf jeden Fall diese ganzen Hinweise, wie eben diese Medikamente, der Camcorder, die Leichen und so weiter und so. Es ist schon witzig, wie obvious der Film eigentlich einem vor der Nase hält, was denn passieren wird.
Ich fand es halt eigentlich auch so lustig, weil es ja wirklich, weil ich mich halt gefragt habe, wenn dieses Mädchen krank wird, ihre Freundin, die eigentlich babysitten soll, dann habe ich mich halt wirklich gefragt, okay, wie hat der Reaper das hinbekommen, dass sie krank ist? Oder das kann doch kein Zufall sein, dass sie jetzt krank ist. Weißt du, ich habe halt schon gedacht, es kann kein Zufall sein, aber ich wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, dass sie das gemacht hat, weil sie, ja, weil es zu ihrem Plan gehörte. Das ist schon so ein Punkt, wo ich so denke, ja gut, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen.
Nee.
Aber ja, deswegen, ja, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und deswegen kann man sich den auf jeden Fall angucken. Night of the Reaper kommt in unsere Videosammlung ins Regal im Wohnzimmer. Weil es ist natürlich auf VHS.
Natürlich ist der auf VHS.
Macht der Film keinen Sinn. Genau. Und ja, das heißt, heute haben wir einen Film, der reinkommt und einen Film, den wir draußen lassen.
Zerfleischen und lassen und sowas von.
Zerfleischen lassen. Und eine Serie, die ihr mal gucken könnt, aber Cebo wahrscheinlich mehr dran hängt als ich.
Ja, Fallout darf sich einen Bunker für schlechte Zeiten in unserem Haus bauen.
Hot. Drei Bunker.
Ja.
Drei Bunker, genau. Ja, dann, wow, wir sind schon wieder durch. Yay. Danke für alle, die bis hier gehört haben. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß gehabt.
Ich habe einen Spaß gehabt und einen Nicht-Spaß.
Einen Spaß, richtig, einen Spaß. Ihr schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein, wenn es neuen Creepy Crypt Content gibt. Das passiert tatsächlich schon in ein paar Tagen, nämlich am Montag. Da reden wir in unserer Creepy Lodge über eine neue Folge Twin Peaks, also neue Folge für uns, nicht für Twin Peaks, weil die gibt es schon lange nicht mehr, die Serie. Stell dir mal vor, wir haben eine neue Twin Peaks Folge zugeschickt bekommen von David Lynch's Estate, um darüber zu reden, weil er unseren Podcast so toll fand, bevor er gestorben ist, was nicht stimmt, weil wir haben deswegen überhaupt erst angefangen.
wusste das einfach. Er wusste, dass wir den machen werden.
Ja, stimmt, er ist David Lynch. Natürlich wusste er das einfach. Genau, also da könnt ihr Montag reinhören, den findet ihr unter Creepy Lodge überall, wo es Podcasts gibt, und über den Creepy Crypt Podcast könnt ihr nächsten Mittwoch einschalten, dann seid ihr bei den Creepy Classics, da sind wir wieder mit Michelle unterwegs und reden über einen Klassiker der Horrorfilmgeschichte, der mittlerweile schon zu viele Jahre auf dem Buckel hat, für meines Wissens. Ihr werdet es rausfinden. Und dann können wir sonst in fast zwei Wochen am Mittwoch gibt es wieder unsere normale Folge und in genau zwei Wochen am Freitag sind wir wieder bei der Home Invasion und da reden wir wieder über alles, was ihr zu Hause gucken könnt. Ich hoffe, ihr schaltet für alles ein, hinterlasst überall viele Kommentare, schreibt uns Nachrichten, sagt uns, was wir verpasst haben, warum Fallout so super ist. Welcher Fanservice bei euch richtig gut geklappt hat oder ob ihr noch nie das Spiel gespielt habt, aber trotzdem die Serie ganz toll findet. Schreibt uns das alles. Wir freuen uns immer über Nachrichten, Kommentare, über alles, was wir von euch lesen können. Vielleicht redet ihr auch wieder 8 Millionen Jahre in der Telegram-Gruppe über dieses Computerspiel Fallout oder so. Keine Ahnung. I don't know. It happens sometimes. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hoffentlich bis bald. Und bis dahin gilt wie immer.
Ruhe in Frieden im KI-generierten Magen eines KI-generierten Kojoten.
KI generiert Creep on.